Hallo und herzlich willkommen zum 643. NMAC Podcast. Heute mit Alex und bei mir ist heute Markus. Hallo Markus.
Ja, hallo Alex. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass wir wieder so einen Podcast haben. Ist wieder eines unserer Themen so ein bisschen, ne? Ist wieder so ein Alex und Markus Thema.
Ja, würde ich sagen. Ich würde es nicht als Nischenthema bezeichnen.
Nö,
ich
das denk, nicht.
Also nee. Wir sprechen über Monster Hunter Stories 3, Twisted Reflections. Die Monster Hunter Stories Spiele sind vielleicht nicht ganz so groß wie jetzt die Hauptreihe von Monster Hunter, die natürlich was ganz anderes nochmal in der Größenordnung auch der Fans und der Verkaufszahlen ist. Mhm. Aber die Reihe ist schon, sage ich mal, erfolgreich genug gewesen in der Vergangenheit, dass sie jetzt einen dritten Teil halt veröffentlicht haben, was ja schon viel aussagt.
Auf jeden
und
Fall, ja.
Die hat sich auch beständig weiterentwickelt, die Reihe, muss man dazu sagen.
Ja.
Bevor wir mal darauf eingehen, erstmal, das ist halt Monster Hunter Stories, klar, Ableger von Monster Hunter, von Capcom gepublished und entwickelt. Erschien am 13. März 2026, unter anderem für die Switch 2. Keine Switch 1-Version bei dem Spiel. Nur um diese Fakten mal abgehandelt
genau.
zu haben.
Es ist ja auch grafisch schon relativ aufwendig, deshalb schon fast verständlich, dass es da keine Switch 1-Version gibt.
Ne? Ja, würde ich auch sagen. Also ich muss sagen, dass ich auch einen sehr starken Unterschied merke, aber da gehe ich dann nochmal drauf ein, zwischen verschiedenen Systemen. Mhm. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Mhm. Ja, es ist wie gesagt der dritte Teil. Man muss die Vorgänger nicht gespielt haben, um das mal direkt vorwegzunehmen.
Nee.
Die funktionieren alle für sich. Der erste Teil, Monster Hunter Stories, ist damals 2016 in Japan, 2017 außerhalb Japans für den 3DS erschienen. Mhm. Hat später dann noch Umsetzung für Mobile bekommen und dann 2024 noch für Switch, PS4, PC und 2025 für die Xbox One. Der zweite Teil ist bereits 3 Jahre davor, also 2021, für die Switch und den PC erschienen.
Das ist Wings of Ruin ist das, ne?
Das ist Wings of Ruin, genau. Das wären also effektiv so ungefähr 5 Jahre nach dem ersten Teil, was wir jetzt wieder hatten. Ungefähr 5 Jahre nach dem zweiten Teil kommt der dritte Teil. Allerdings wurde der zweite Teil dann noch 2024 parallel zum ersten Teil auf die PS4 geportet, musste ja Switch und PC gab es ja schon.
Ja.
Und die Xbox-Version kam dann auch 2025 parallel zum ersten Teil auch auf die Xbox One.
Mhm.
Nur um da mal so ein bisschen drauf einzugehen. Was die Reihe immer ausgezeichnet hat, ist diese Bedeutung des Rathalos. In jedem Teil spielt ein Rathalos eine entscheidende Rolle.
Ich meine, das ist ja auch mit so das ikonischste Monster Hunter-Monster, finde ich so.
Ja.
Ne, ich meine, sie haben ja immer wieder neue Monster, neue Viecher, aber der Rathalos ist irgendwie so der, so das ist das Monster von Monster Hunter, wenn man das auf dem Cover sieht, würde ich sagen.
Ja, viele, das ist so eines der mit höchstem Wiedererkennungswert. Man muss halt, ich glaube schon, ich bin in der Monster Hunter-Reihe nicht ganz tief drin.
Ich auch nicht.
Das,
also ich finde die immer super interessant, weil ich die Monster-Designs halt so fantastisch gut finde und alles. Aber das Spielsystem ist halt wirklich immer mehr auf Multiplayer ausgelegt. Das ist halt auch nicht so meins. Obwohl der Wilds kann man ja, glaube ich, auch komplett im Singleplayer ohne Probleme durchspielen.
Du kannst alle Spiele eigentlich komplett ohne Probleme. Also sie haben besonders mit dem dritten Teil auf der Wii haben sie versucht, das ein bisschen stärker in die Richtung zu lenken. Mhm. Wurde dann immer mehr. Ich würde sagen, World war ja auch der erste große Erfolg.
Genau,
da sind sie auch grafisch in eine andere Richtung gegangen.
Ja.
Da hat man schon gemerkt, dass sie auch versuchen, die Einzelspieler verstärkt abzuholen, was dann auch mit Rise hieß es auf der Switch,
richtig,
das Spiel,
Rise,
das später portiert wurde,
fortgesetzt
wurde und mit jetzt Wilds. Deswegen haben die dann auch nochmal etwas mehr Story bekommen, als sie davor war. Womit ich nicht sagen will, dass sie davor keine Story hatten. Mhm. Es ist auch nicht so, dass ich die Spiele nie gespielt habe. Ich habe sogar fast alle Monster Hunter Spiele tatsächlich gespielt.
Okay, ich habe immer so einzelne gespielt. Ich habe also auf der PSP das Freedom Unite, das habe ich gespielt. Und dann World
habe ich nicht gespielt.
World habe ich auch gespielt. Und und dann Wilds habe ich hauptsächlich jetzt erstmal die Beta gespielt. Aber ich glaube, das würde ich mir auch nochmal. Ich habe es mir gekauft. Ich würde es aber auch nochmal so dann nochmal spielen. Einfach auch weil man da, glaube ich, auch noch weniger Probleme als in den anderen Teilen hat, das im Singleplayer zu spielen, glaube ich.
Ja. Also ich muss sagen, ich habe natürlich bei weitem nicht alle gespielt. Ich würde auch nicht sagen, ich den Großteil gespielt habe, das ist falsch. Ich habe den ersten definitiv gespielt.
Nachher habe ich ihn mir dann irgendwann geholt.
Ja, ich hatte ihn irgendwann mal aus der Bibliothek ausgeliehen damals.
Ah ja.
Also auf der PS2 auch wirklich. Also,
genau, ich auch. Ja, ja.
Dann Monster Hunter 2 habe ich gespielt. Der gab es nur in Japan, meine ich. Da habe ich irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gespielt habe.
Also wie gesagt,
eins. Aber nur ganz kurz.
Also eins habe ich mir auch irgendwann später geholt, so für die Sammlung einfach. Das war, also das habe ich nicht live damals mir
geholt. Ja. Monster Hunter 3 habe ich auf der Wii damals gespielt, definitiv. Ich glaube 3 Ultimate, das müsste ja die 3DS-Version gewesen sein. Und die Wii-Version müsste ich auch, habe ich auch gespielt. Den 4er auf dem 3DS habe ich definitiv gespielt und Generations habe ich definitiv gespielt.
Okay,
das stimmt. Ich bin mir bei Generations nur nicht sicher, ob es Generations oder Generations Ultimate war. Das werfe ich immer irgendwie durcheinander, die zwei. Aber ich weiß da auch nie, welcher Teil ist jetzt überhaupt bei uns erschienen und wo und für was. Aber Ultimate wird wohl nicht gewesen sein, weil, wenn ich es richtig sehe, ist Ultimate die Switch-Version. Ich habe es auf dem 3DS gespielt.
Also. Okay.
Ja, und ich habe World gespielt.
Genau, das habe ich auch gespielt, ja.
Ich habe Rise gespielt, also den Switch-Teil.
Nee, genau, den habe ich nicht
und gespielt. Und ich habe die Beta von Wilds.
Ja, genau, also genau wie ich auch. Aber ich habe es mir auch gekauft, das Wilds, wie gesagt, aber ich habe es noch nicht eingespielt.
Mhm. So, richtig. Ja. Ja. Aber wesentlich wichtiger eigentlich ist, was ist denn jetzt Monster Hunter Stories? Wie gesagt, JRPG-Ableger mit ein bisschen Pokémon-Anleihen, also Monster, die wir sich... Wir bekämpfen die Monster nicht in dem Sinne wie bei Monster Hunter, wir jagen sie nicht, sondern wir zähmen sie, genau, und reiten auf ihnen. Deswegen sind wir in
Ranger,
ja?
Ne, sind das alles.
Ranger, ja, nein, nein, in den ersten beiden Teilen sind die Rider.
Stimmt,
die Rider, ja, Spiel, genau, richtig. Die gibt es in dem Spiel hier auch, die Rider. Die Ranger sind jetzt im dritten Teil neu. Soweit ich weiß, gab es die vorher noch nicht.
Okay,
ich wüsste jetzt zumindest gerade nicht. Ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass sie neu sind. Und die haben nochmal nur zusätzliche andere Aufgaben, auf die wir auch gleich eingehen werden, weil die mit dem Gameplay auch eine Rolle spielen.
Ich meine, das
ist vorerst für die Rider, und das ist auch im ersten Teil, ist es auch noch so mit den Riders, dass es was Besonderes ist, dass es diese Rider überhaupt gibt. Und da habe ich den ersten Teil damals auf dem 3DS gespielt.
Ah ja, okay.
Den zweiten Teil hat dann tatsächlich auf der Switch in der Demo und wo habe ich den zweiten Teil noch gespielt? Ich glaube, es müsste der PC sein.
Ja, okay.
Werft es gerne durcheinander.
Wie gesagt, ich bin jetzt erst durch den dritten tatsächlich, weil war immer interessiert in der Reihe, auch weil man halt die Monster zähmt und so und nicht bekämpft. Mhm. Wie gesagt, ich finde die Monster halt besonders cool in der Reihe, ne, so, und dann finde ich es besonders cool, dass man die dann halt auch zähmen kann und selber dann auch reiten kann und nutzen kann. Und deshalb bin ich jetzt durch die Demo von dem dritten jetzt erst richtig auf die Reihe gekommen und habe mir dann jetzt den ersten gar nicht so langer Zeit für die Switch organisiert, habe Urlaub ein bisschen was gespielt. Auf der Switch den ersten, genau.
Genau, das kann man dazu sagen. Der erste Teil ist halt mittlerweile für die Switch erhältlich, genauso wie der zweite Teil, der ja direkt für die Switch erschienen ist. Da kann man auch sagen, die sind gerne mal im Angebot. Ich weiß es gerade, ich glaube, wenn der Podcast erscheint, noch bis morgen, also 16. April, sind die noch im Angebot.
Im E-Shop dann.
Definitiv.
Im Doppelpack.
Definitiv. Da gibt es den ersten Teil für 10 Euro.
Oh, das ist gut.
Also 9,89 Euro. Der zweite Teil weiß ich gerade gar nicht, was der kostet. Das müsste ich gerade mal schnell nachgucken. Der zweite kostet 14,79 Euro. Und beide zusammen kosten 19,79 Euro.
Ah, okay, so viel habe ich jetzt für den ersten Teil in physischer Version bezahlt. Aber okay.
Ich rede jetzt von Digitalpreisen, genau, im E-Shop natürlich.
Genau, genau.
Das muss man dazu sagen, es gibt sie auch physisch, diese Spiele alle. Mhm. Wenn man die Deluxe-Edition haben will als Bundle, gibt es die auch. Dann kriegt man Teil 1 und 2, wie gesagt, alles digital in der Deluxe-Version für 24,49 Euro.
Ah, okay.
Wollte ich nur mal so anmerken, der dritte Teil ist natürlich noch nicht im Angebot, der kostet weiterhin 70 Euro.
Ist doch gerade erschienen.
Also in der günstigsten Version, es gibt noch eine Deluxe und eine Premium-Deluxe-Version. Aber das ist nicht so relevant. Was um ganz kurz zu sagen, was die Monster Stories Reihe ist, wie gesagt, JRPG, also rundenbasierte Kämpfe, die Monster zähmen wir in Anführungszeichen, eigentlich sammeln wir die Eier ein
Genau.
und züchten die. Darauf werden wir später auch nochmal kurz drauf eingehen. Und ja, die sind halt in der Monster Hunter Welt angesiedelt im groben Sinne. Auch die drei Teile sind in derselben Welt angesiedelt. Die ersten beiden Teile haben auch Verweise aufeinander, der dritte Teil hat auch Verweise auf die anderen beiden Teile, so ein bisschen, sage ich mal.
Aber ich
Ich kann
glaube,
jetzt noch nicht sagen, wie groß die werden, weil ich habe den dritten Teil ehrlich gesagt noch nicht ganz durchgespielt.
Aber es sind ja jetzt auch immer nur so kleine Verweise, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja.
Und das sind auch, glaube ich, hunderte Jahre oder so, die immer auseinander liegen zwischen den Spielen oder
Also
so. Kann
jetzt
das sein?
der Teil jetzt, der spielt, keine Ahnung, wie, also es müssen diese 200 Jahre sein, von denen da gerne mal gesprochen wird, weil
Genau.
diese ganze Sache da mit der Kristallisation, mit dem Eiquarz, das hat in den Vorgängen halt, ja. Aber wenn wir schon dabei sind, können wir mal kurz auf die Geschichte eingehen.
Genau.
Ich erzähle einfach mal ganz
Ja,
kurz.
mach's.
Also in der Welt von Monster Stories 3 ist die Kristallisation aufgetreten. Das ist ein Naturphänomen, das halt die Welt beeinflusst und die Monster aussterben. Und das sogenannte Eiquarz tritt auf. Das sind dann so eine Art Kristall, der sich um Monster gelegt hat, worin die dann eingeschlossen sind wie in einem Ei. Was auch natürlich befördert, dass die aussterben. Was das Ganze für einen Ursprung hat, wissen die nicht. Das ist 200 Jahre. Vor 200 Jahren gab es da so eine Katastrophe, die das halt alles mit ausgelöst hat und so weiter. Und zu Beginn des Spiels, also noch im Intro-Video ist das Ganze, entdeckt Königin Amara von Azuria, die entdeckt bei einer Expedition ein Rathalos-Ei. Aus diesem Ei schlüpfen allerdings zwei Rathalos, also Zwillinge. Und das geht als böses Omen, weswegen eins getötet werden soll. Dann macht das ganze Spiel einen Sprung. Also wir, unser Charakter, den wir selbst erstellt haben, wir sind Prinz oder Prinzessin von Azuria, wir gehen, während die Rathalos schlüpfen, gehen wir schon hin und einer von denen bindet sich halt an uns.
Genau.
Und dann springt das Ganze halt in Zeiten, in der wir dann, sag ich mal, jung erwachsen sind. Es wird nie gesagt, wie alt wir genau sind.
Ja,
Ich glaube, es
genau,
wird erwähnt, wie viele Jahre.
junge Erwachsene,
Es wird erwähnt, wie viele Jahre. Ich glaube, 10 Jahre sind dann vergangen. Aber es wird halt auch nicht genau gesagt, wie alt die Figur ist. Ich würde mal sagen, 20, so
ja.
in
Hätte
dem
ich jetzt
Dreh,
auch
vielleicht
gesagt.
19, 19, 20, irgendwas in dem Dreh wird die Figur sein.
Genau, Anfang 20 hätte ich es gesagt, genau.
Genau, und wir sind dann halt weiterhin natürlich Prinz, Prinzessin, beziehungsweise Captain der Ranger, die wir schon erwähnt haben. Die Ranger haben halt so besondere Aufgaben, die Erforschung des Eiquarz, die Erforschung der Kristallisation, die Unterstützung des Ökosystems, die wieder herrscht, also die Wiederpopulation der Monster, was alles auch im Gameplay eine Rolle spielt. Und gleichzeitig gibt es aber einen aufkeimenden Konflikt zwischen Azuria und Vermeil, das sind die beiden Länder, die schon mal im Krieg standen und einen Unabhängigkeitskrieg auch hinter sich haben, bei dem sich Vermeil, ich glaube, Vermeil war von Azuria getrennt, irgendwie so war
Genau,
das.
ja. Ja, ist auch so, dass, ne, dass dadurch, dass die Ökosysteme jetzt langsam aussterben und so, ne, wird es da jetzt wieder eng, so ein bisschen, so mit den
Genau.
zwischen
Also diese
beiden.
ganzen Sachen, die da in der Welt passieren, haben halt Einfluss auf das Ganze. Und ja, es gibt eine mögliche Lösung. Wir wollen jetzt nicht zu viel spoilern, wir werden da gar nicht so groß drauf eingehen. Das hat mit dem sogenannten Nordmeridian zu tun, da ist dann verbotener Boden und so weiter. Es tritt auch Eleanor sehr relativ bald auf. Das ist eine Prinzessin
Genau.
aus Vermeil, die dann auch da eine sehr große Rolle in der Story spielt. Das ist alles noch sehr, sehr früh, wobei sehr, sehr früh, hängt von der Art, wie man spielt, ab. Man kann das sehr schnell erreichen, wenn man sich auf die Story konzentriert. Man kann aber auch schon sehr, sehr früh sich komplett auf andere Sachen erstmal konzentrieren und
Richtig.
so wie ich in der Demo über 20 Stunden verbringen und kaum vorankommen in
Es
der
ist wirklich
Story.
so, es ist wirklich so. Das Anfangsgebiet, das ist riesig groß.
Ja.
Und sieht wunderschön aus und
Ja.
ne, ja.
Es gibt ein paar Einschränkungen natürlich trotzdem, aber man hat da schon sehr viele Freiheiten, wenn man sich drauf einlässt und das mal so angeht, dann ja, ist schon einiges möglich in dem Anfangsgebiet und da auch Zeit zu versenken, ohne die Story weiterzuspielen. Es ist allerdings ratsam, die Story bis zumindest immer wieder weiterzuspielen, weil neue Mechaniken freigeschaltet werden, die viel Einfluss darauf haben, wie man das Spiel spielt. Es gilt sowohl für die Kämpfe als auch für den Rest des Ganzen. Ja, also das ist so grob die Geschichte und die Welt. Als Charaktere treten natürlich dann die verschiedenen Personen, mit denen wir zu tun haben, auf. Da sei angemerkt, wir dürfen unseren Charakter selbst erstellen.
Genau.
In einem, wie ich finde, sogar recht ordentlichen Übergang. Da
Ja,
hast du schon einige Möglichkeiten.
definitiv, das
Also,
wollte ich auch
das
erwähnen, weil
ist,
ich finde schon, dass
ja.
das überraschend viele Möglichkeiten gibt da, von Haarfarbe, Frisur und was weiß ich, was man alles machen kann. Also
Ja.
es ist schon ordentlich, ja.
Aber wenn ich mich recht erinnere, war das in den anderen beiden Monster Hunter Stories Teilen auch so, dass man recht viele Möglichkeiten dabei hatte. Jetzt ist der umfangreichste Editor nochmal, der ist nochmal umfangreicher als die anderen, aber der bietet schon, da kann man schon sehr individuelle Charaktere erstellen. Es gibt Einschränkungen, ganz klar. Aber man kriegt schon sehr viele Möglichkeiten. Und auch sehr schön, man kann den Charakter jederzeit in der Basis der Ranger wieder verändern. Also man kann den komplett wieder anpassen und sogar das gewählte Geschlecht also wieder umsetzen. Man kann mit
Ändern.
Prinzessin anfangen und dann sagen, jetzt möchte ich aber den Prinzen spielen. Das geht. Dann passt dieses Spiel dem einfach an, dass man den Prinzen spielt. Ich glaube, nur den Namen kann man nicht mehr ändern. Da bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher, ob
Genau.
man den auch
Das, nee,
ändern kann. Aber
ich glaube den Namen dann glaube ich nicht mehr. Nee, ich glaube
ja,
dann
ich glaube
nicht
auch. Aber sonst kann man alles hinsichtlich des Aussehens kann man komplett wieder alles anpassen. Ja,
Genau, was wird
natürlich
Was wolltest du
macht das
sagen?
nicht jeder.
Genau. Aber ich habe immer so sehr viel Spaß tatsächlich in solchen Charaktereditoren. Auch da,
Oh ja.
also ich kann da stundenlang drin verbringen. Ich weiß noch ganz genau bei, was war das? Ich glaube Dragon Age Veilguard. Das hat auch so unfassbar viele Frisuren und keine Ahnung
Oh.
was. Da habe ich auch ewig und vor allen Dingen so gut aussehende Haare und so. Da habe ich so ewig drin, da habe ich so ewig drin, bis ich da einen Charakter hatte. Ja.
Ich habe in dem Spiel mehrere Tage gebraucht, bis ich meinen Charakter hatte.
Tatsächlich,
Ich habe
okay.
am Ende alle möglichen Charakterslots belegt gehabt. Ich durfte keinen Charakter mehr
Ah,
erstellen.
okay, tatsächlich. Witzig,
Ja,
ja.
weil alle Speicherplätze voll waren, habe ich mich geärgert ein bisschen, weil sie genau einen Speicherplatz zu wenig haben, damit du jede Klasse, alle Kombinationen also irgendwie nutzen kannst, die dieses Spiel dir anbietet.
Ja,
Gibt ja verschiedene Einstellungsmöglichkeiten für die
genau.
Charaktere. Und du kannst nicht alles nutzen. Eins bleibt immer außen vor. Und das finde ich, nee, find ich blöd. Bin ich
Lustig,
ganz ehrlich.
dass wir da bei dem exakt gleichen Spiel da so lange gebraucht
Ja.
haben.
Bei welchem Spiel ich auch überraschend viel Zeit reingesteckt hatte, war dieses Monster Hunter-artige Spiel von Koei Tecmo.
Ach ja,
Wie
das
heißt das
irgendwas
nochmal?
mit Wilds, oder? Wilds?
Genau, ja,
Auch
genau.
Wilds,
Wilds,
ne?
irgend. Was?
Ja, auch irgendwas mit Wilds.
Ja, genau, mit Wilds. Ich komme gerade nicht drauf. Ich habe sogar auf der Switch 2 erst gespielt. Also ist noch gar nicht so lange
Ja,
her. Das ist
genau,
jetzt
ich
im
erinnere
Launch
mich dran. Wir
der
haben
Switch
drüber.
2 erschienen. Aber wie heißt das
Haben wir
nochmal?
nicht sogar im Podcast mal darüber gesprochen?
Ja, wir haben definitiv im Podcast drüber gesprochen, aber ich komme echt gerade nicht mehr drauf, wie das heißt.
Ja.
Ich versuche es gerade rauszufinden. Aber Wild Hearts S.
Wild Heart. Siehst du, wusste irgendwas mit Wild. Ja.
Ja, Wild Hearts war die ursprüngliche Version, die S-Version ist die für die Switch 2.
Ah ja, okay.
Da habe ich im Editor auch sehr viel Zeit versenkt. Aber das muss man sagen, ist so ein typisches Koei Tecmo-Ding, wenn ich überlege, wie viel Zeit sie in. Ach.
Neo?
In. Wie viel Zeit ich in den Neo-Editoren verbracht
Genau.
habe auch.
Ja, genau. Das hat auch
Von
so.
2 und 3, das ist ja auch so übel.
Genau, eins hat ja noch den vorgegebenen Charakter und zwei und drei kann man dann ja selbst die Charaktere
Ja.
machen.
Oder hier Capcom mit Dings mit Dragon's Dogma 2.
Auch, ja, oder auch hier der Beta jetzt von Monster Hunter Wilds tatsächlich. Habe ich auch ewig
Ja.
im
Habe ich
Charakter.
auch ewig gebraucht.
Ja.
Aber gut, wir wollen jetzt
Ja,
nicht. Wir können
nee.
mal irgendwann einen
Oh
Podcast
ja,
über
das ist eine gute
Charaktereditoren
Idee, auf jeden Fall.
aufnehmen.
Auf jeden
Wenn euch
Fall.
das interessiert, schreibt uns gerne in die
Ja,
Kommentare.
auf
Dann
jeden
reden wir mal
Fall.
über Charaktereditoren und was für Spiele gut sind, was eher weniger gute sind und so weiter.
Genau.
Ja, wir wollen kurz mal auf die Charaktere eingehen. Also, ich werde jetzt nicht über, wir reden jetzt nicht über jeden Charakter. Eher so das Allgemeine. Also, die wichtigsten Figuren sind halt wirklich der Protagonist und Eleanor. Es gibt dann noch ein paar weitere Charaktere, die gehören den Rangern an, die regelmäßig, also die wirklich dabei sind. Und zwar in dem Sinne, dass sie Gruppenmitglieder sind. Die können wir auch wirklich in die Gruppe aufnehmen und mit denen dann im Kampf, also im Kampf sind immer nur zwei Charaktere, wir selbst, also der Protagonist oder, und ein weiterer Charakter aktiv. Und das sind die Ranger, die wir da haben. Die haben dann auch verschiedene Waffen. Also Simon kämpft mit einem Katana. Sia kämpft mit einem Bogen.
Bogen, genau.
Ich glaube, Ghaul hat das Großschwert, oder ist
Ja,
das ein, auch.
hat er, genau.
Ja. Ogden nutzt halt diese Keulenwaffen. Und Korra nutzt diese Schild-Schusswaffen-Kombination. Ich weiß nicht, wie das heißt
Genau,
gerade.
also alles diese bekannten Monster-Hunter-Waffen, die es
Genau,
gibt,
das sind alles
ne?
die bekannten Monster. Und zwischen denen kann man dann auch wirklich frei wechseln, zwischen diesen Gruppenmitgliedern. Die haben auch jeder ein eigenes Monsti, das sie
Genau.
einsetzen. Monsti sind, ist übrigens die Bezeichnung für die Monster, die wir gezähmt
Finde
haben.
ich super, weil ich sonst immer, ich sage so Monsti, bis ich damit verstände, aha, das ist Bestie, nur als Monster, also nicht Bestie, sondern Monsti,
Ja,
sozusagen.
genau.
Ja.
Und wir haben halt die Monster, das sind die Bösen,
Genau,
die Gegner
genau.
von, also die Bösen, die eigentlich die Freie, die
Die
Wilden,
Wilden,
und
genau.
Monstis sind die, die gezähmt wurden.
Genau. Ganz
Ja.
genau. Und man muss ja, was ich ja gut finde, witzig finde, ist, dass die Thea ja neu bei den Rangern ist und deshalb das Tutorial quasi ist, sie einzuführen, sozusagen. Das
Genau.
bringt dann ist noch ganz, ganz gut, um uns dann in das Kampfsystem quasi einzuführen, ne? Damit
Ja,
wir dann.
genau. Und dieser ganze Anfang ist im Grunde so, dass ich durch sie erklärt, obwohl wir schon erfahren sind als Captain von den Rangern und halt
Richtig,
aktiv sind.
genau.
Das ist halt super umgesetzt, weil da ist halt diese Anfängerin dabei, die das noch beigebracht bekommen muss. Und dann bringen wir das ihr halt bei und lernen es dabei selbst.
Genau, so ist das,
Das ist
ja.
halt richtig, richtig gut. Andere Mechaniken werden auf ähnliche Weise erklärt. Es gibt eine Mechanik, die mit dem Ökosystem zu tun hat, auf die gehen wir gleich auch noch ein. Die wird dann Eleanor erklärt. Also Eleanor kennt die Ranger ja selbst auch nicht.
Genau.
Und die kriegt auch Sachen erklärt. Und dadurch wird das auch uns dann erklärt, Tutorial-artig, weil ihr das erklärt wird. Auch die Kochen-Mechanik, die es im Spiel gibt, wird dadurch erklärt, weil Eleanor kocht und so weiter und so fort. Das sind so
Genau.
Sachen, die da gut eingeführt werden. Was nicht ganz so gut eingeführt wird, ist es mit denen, wie man an Eier rankommt, weil das
Ja.
wirkt ein bisschen aufgesetzt,
Ja, genau.
weil da unterhalten sich dann der Protagonist, die Protagonistin, wie auch immer, mit Rudy. Rudy ist unser, wie nennen die sich, Feline?
Feline, genau.
Das ist unser Katzenbegleiter. Der ist immer, also der ist wirklich immer bei uns. Wenn wir nicht gerade auf unserem Monsti reiten, die sind immer dabei, die Monstis. Also auch der Begleiter von uns ist immer mit uns auf der Ka in der Welt zu sehen.
Genau.
Und wenn wir gerade nicht auf unserem Monsti reiten, sondern zu Fuß unterwegs sind, sitzt halt Rudy weiterhin auf dem Rücken von dem Monsti und reitet den. Was einfach auch ein sehr schönes Detail ist. Und dieses Eier finden wird halt im Gespräch zwischen Rudy und dem Hauptcharakter erzählt, was halt insoweit nicht ganz so gut passt. Also es passt schon, weil halt eine Erinnerung hier, denkt dran, wir können neue Monster durch gewinnen und so weiter und so fort. Die erinnern sich eigentlich gegenseitig daran. Ja.
Ja,
Ja. Ist
genau.
okay. Ist okay.
Ja.
Aber das ist ansonsten die Tutorials wirklich sehr gut in das Ganze eingebunden.
Finde ich auch, auf jeden Fall.
Die Charaktere mag ich, muss ich ehrlich
Ja,
sagen. Ich finde
auch,
die sehr, die sind
total,
sehr gut
ja.
geschrieben. Die
Ja.
sind sehr unterschiedlich, sehr, sehr, ja, es sind wirklich tolle Charaktere. Das gilt nicht nur für die, die jetzt auch uns begleiten und die wir ins Team aufnehmen können. Allgemein finde ich, hat das Spiel sehr starke
Ja,
Charaktere.
auch die Königin da, die Amara und so mit ihrer Hintergrundgeschichte
Genau.
ist interessant und auch der
Ja.
König letztendlich. Also sind wirklich alle sehr interessant. Auch die, wie gesagt, auch unsere Begleiter die haben ja auch alle so ein bisschen so ihre eigenen Quirks, ihre eigenen Eigenheiten, würde ich mal sagen. Also
Ja.
die Thea, die hat ja die mag ja Pugis, ne, diese kleinen Schweinchen da sehr gern und die hat auch immer einen dabei, der sie auch immer
Ja.
unterstützt in ihren Spezialangriffen und so.
Genau.
Oder, ne, und was haben wir noch? Die haben ja alle so irgendwelche
Ja,
Eigenheiten, ne?
nimm Ogden als
Genau,
Beispiel, der Älteste in der Riege,
genau,
der
richtig, den
gerne
man.
mal sein Nickerchen hält und der auch so ein bisschen eigentlich fast schon viel zu locker drauf ist für sein Alter und
Ja,
für seinen
total.
Umgang mit der Prinzessin.
Ja,
Wobei
genau.
das ja nicht alle machen.
Ja,
Aber
genau.
genau, das sind so die Sachen. Dann halt natürlich Gaul, der so eher der ja coole ist, ohne dass er jetzt nervig dadurch
Nö,
wird.
überhaupt nicht.
Und ja, und sein Begleiter Murray ist auch ein Feline, der so ein bisschen, wie soll man sagen,
Arrogant,
eigentlich
oder?
erinnert der ein bisschen an eine Mischung aus also aus Fox McCloud
Okay,
und
ja,
Wolf aus
stimmt.
Star Fox.
Stimmt, ja, hast recht, ja.
Ja. Aber sehr, sehr tolle Charaktere, die sie in diesem Spiel haben. Ist auch eine recht umfangreiche Charakterriege. Im Laufe des Spiels kommen noch einige weitere wichtige Figuren dazu. Ja. Und wie gesagt, die sind auch wirklich in die Story eingebunden, unsere Begleiter. Also das ist, ja. Und ganz wichtig für mich ist dabei, unser Hauptcharakter, auch wenn wir den selbst erstellen, ist nicht stumm. Die Person,
Richtig,
also
richtig.
die Figur redet wirklich, ist in den Gesprächen beteiligt, ist in den Zwischensequenzen beteiligt, nimmt eine sehr wichtige Rolle dabei ein. Das macht es für mich greifbarer.
Auf jeden Fall, ich finde,
Ich mag das lieb.
stumme Charaktere mittlerweile auch, mag ich auch nicht mehr so. Früher war mir
Ja.
das relativ, war es mir nicht so wichtig, aber heutzutage stört es mich so ein bisschen, muss ich sagen. So.
Mich auch, kommt immer noch aufs Spiel an, bin ich
Ja,
ganz ehrlich.
ja.
Es gibt Spiele, bei denen kann ich es eher akzeptieren als bei
Ja
anderen.
gut,
Wenn zum Beispiel.
Gordon Freeman zum Beispiel, könnte ich mir gar nicht vorstellen, dass der redet. Das ist ja auch so quasi
Ja, zum Beispiel.
so ein Witz, dass der nicht redet, so fast
Ja,
schon.
auch
Ne?
das auch Link akzeptiere ich
Oder
immer noch, auch
Link,
wenn mich
genau. Ja.
manchmal stört in Tears of the Kingdom, vor allem nervt es mich manchmal, dass ich dann denke, so, warum sagst du jetzt nicht einfach irgendwas? Das ist manchmal einfach nur, weil Nintendo es halt nicht hinbekommt, sein Schweigen gut einzubinden,
Ja, genau.
finde ich. Aber auch sowas wie ein Baldur's Gate 3 zum Beispiel, ich habe es nicht gespielt, ich kann nicht sagen, wie es ist, aber nur als Beispiel, Spiele dieser Art können das gut umsetzen, eben dadurch, dass es ein aktives Dialogsystem gibt, bei dem ich die Antwort
Genau,
auswähle.
ganz
Auch
genau.
Mass Effect hat das immer sehr gut gelöst. Der
Richtig.
Hauptcharakter spricht, der Hauptcharakter ist wirklich ein Charakter, der beteiligt ist, aber viele Dialoge wähle ich halt aus.
Genau,
Dadurch kommt diese Mischung.
aber dadurch ist der Commander Shepard auch irgendwie ein Charakter, ne? Und
Ja,
nicht nur einfach
genau.
irgendwie so
Und er ist ja auch nicht stumm in dem Sinne, er redet
richtig,
ja. Aber
genau.
durch sowas kann man auch einen stummen Charakter umsetzen, der gar nicht redet, der wirklich nichts sagt, aber ich wähle halt Antworten aus, die dann das Gesagte im Grunde darstellen.
Genau.
Dadurch funktioniert, kann das auch funktionieren. Aber wir wollen gar nicht zu sehr darauf eingehen. Wir haben hier einen redenden Charakter. Gehen wir mal lieber aufs Gameplay ein. Also, Monster Stories ist halt in einer. Es ist keine Open World im
Nö,
klassischen Sinne. Also, wir
nö.
haben jetzt keine große offene Welt. Die Stadt ist ein eigener Bereich. Wenn wir den verlassen, kommt zu einer kurzen Ladezeit. Dann sind wir in Azuria. Das ist ein recht großes Gebiet, das erste Gebiet. Und solche Gebiete gibt es mehrere halt im Spiel. Die sind aber schon recht groß und da kann man auch gut erkunden und vieles entdecken und so weiter.
Genau.
Wie gesagt, ich habe in der Demo alleine über 20 Stunden verbracht und da kannst du ja nur in die Stadt und in diesem ersten Gebiet unterwegs sein. Also da kann man wirklich viel Zeit verbringen.
Definitiv.
Es ist im Endeffekt ist es ziemlich rollenspielklassig. Wir erkunden dieses Gebiet, wir finden Schätze, wir erfüllen Aufgaben, also Nebenquests, die wir bekommen, wir erfüllen die Hauptquests, die wir bekommen. Wir sammeln Ressourcen, Materialien für Crafting, zum Beispiel um Tränke herzustellen und sowas, oder um bei der Schmiede neue Ausrüstung schmieden zu können. Ist ja so ein Monster Hunter-Ding, kennt ja jeder von Monster Hunter. Wir kriegen natürlich auch solche Materialien, wenn wir Gegner besiegen, logisch. Die brauchen wir natürlich auch die, um dann spezielle Rüstungen, die an die Rüstungen aus Monster Hunter angelehnt sind, zu bekommen und auch die Waffen zu bekommen. Ist alles ganz klar. Waffenrüstung kann man auch verbessern.
Genau, da
Was ich sehr interessant finde, wenn man Ressourcen sammelt, die
Mhm.
in der Natur rumliegen oder stehen, kriegen wir dafür Erfahrungspunkte tatsächlich.
Richtig, ganz genau.
Ja.
Und es gibt natürlich diese Höhlen, diese Monsterhöhlen, wo wir dann die Eier herbekommen, ne?
Genau, aber genau, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Das sind Monsterhöhlen, die betreten wir. Das war, muss man sagen, ist in der Reihe schon immer so gewesen, dass es diese Orte gab. Das sind dann mal, also im Erstgebiet sehen die alle identisch aus, diese Höhlen.
Genau,
Das
ganz
ist.
genau.
Da ist jetzt nicht so, dass da irgendwie Unterschiede drin sind. Der Unterschied ist höchstens, dass da mehr Ressourcen drin sein können oder dass zwei Plätze mit Eiern drin sein können. Es wird nicht ein oder zwei Eier da rausholen können. In so einem Ding ist im Grunde unsere Aufgabe, wir gehen zu dem Nest, sammeln ein Ei, hoffen, dass wir ein seltenes bekommen, können auch mehrmals neu einsammeln, wenn wir wollen,
Ist aber immer
um halt
gefährlich,
zu hoffen.
weil das Mama-Monster halt in der Nähe sein könnte, ne?
Genau, es könnte sein, dass dann, wenn wir werden von Rudy gewarnt, wenn es zu gefährlich wird.
Genau.
Kann aber sein, dass es trotzdem zu spät ist, dass das Monster auftaucht. Dann müssen wir halt versuchen zu entkommen, was mit dem Ei etwas schwieriger ist, weil wir langsam sind und nicht auf dem Monster, die von uns reiten können. Schaffen wir es, das Ei rauszubringen oder an einen bestimmten Punkt zu bringen, dann haben wir das Ei, dann gehört das Ei uns. Erreicht uns das gegnerische Monster vorher, müssen wir halt kämpfen. Die sind meistens etwas stärker als wir. Und verlieren wir diesen Kampf, werden wir aus dem Nest geworfen und haben halt kein Ei gesammelt. Es kann halt sinnvoll sein, trotzdem, wenn man ein Ei hat, nochmal neu zu sammeln, weil man kann halt auch besonders starke Eier bekommen. Die bringen natürlich stärkere Monster hervor, was wiederum für uns ein Vorteil ist. Die Monster muss man dann züchten, indem man die Eier in der Stadt zum Stall bringt und sie dort halt ausbrütet. Ja, das ist so das simple Prinzip dahinter. Dann kriegt man diese Monster, kann man auch einige doppelt haben. Das ist auch nicht schlimm, wenn man doppelte hat. Das bringt Vorteile tatsächlich. Entweder kriegt man eine stärkere Version von einem Monster, das man schon hat. Oder es bringt halt für das Ökosystem Vorteile, auf die wir gleich eingehen werden. Wir haben ja schon angesprochen, es kommt zum Kampf. Natürlich sind überall in der Welt Monster unterwegs. Ich
Und
meine, das ist nicht so überraschend.
sogar im ersten Gebiet einige, die richtig herausfordernd sind. Da muss man aufpassen.
Ja, da gibt es
Ne?
einige so richtig herausfordernde. Es gibt auch besondere Monster, die sind unbändig, glaube ich, hieß das.
Mhm.
Die tauchen halt meistens in der Story oder halt als die Elite-Monster, nenne ich es mal, auf.
Sozusagen,
Und es
ja.
gibt noch so diese ganz heftigen Monster, die als Bedrohung fürs Ökosystem gelten. Die müssen wir halt auch innerhalb der Story meistens besiegen, manchmal auch außerhalb der Story, um dem Ökosystem zu helfen. Die sind halt richtig schwer. Die Kämpfe laufen rundenbasiert ab. Also wirklich, wenn wir Monster begegnet, kommt es zum Kampf und es wechselt halt diese typische Kampfansicht, die man
Genau.
aus JRPGs kennt. Wir können uns dabei in Vorteile arbeiten, indem wir entweder die Monster von hinten angreifen, damit wir einen Erstschlag leisten. Werden wir von hinten angegriffen, kriegen wir einen Überraschungsangriff ab. Außerdem können wir zuschlagen, um den Monstern direkt Schaden zuzufügen, bevor der Kampf beginnt. Das kann sogar dazu führen, dass wenn wir auf schwache Monster treffen, dass sie sogar außerhalb des Kampfes direkt getötet werden, wenn wir sie so treffen, was natürlich ein Riesenvorteil ist, weil wir solche Kämpfe umgehen können.
Genau.
Und trotzdem die Erfahrungspunkte bekommen. Wie gesagt, die Kämpfe laufen rundenbasiert ab. Dabei gibt es neben den Waffen, die Monster da typisch alle sehr eigen sind, und auch eigene Fähigkeiten haben, vor allem das Schere-Stein-Papier-System.
Richtig, das wollte ich nämlich auch erwähnen, weil das ist so der Herausstellungspunkt von den Monster Hunter Stories Spielen, dass da jede Attacke quasi, also es ist wirklich Stein, Schere, Papier. Es gibt drei verschiedene Attack-Varianten. Muss mir da helfen, wie die auf Deutsch heißen. Technik.
Ja.
Was war das an Technik? Oh Gott, das fallen mir die anderen nicht ein.
Technik, Geschwindigkeit
Richtig, Geschwindigkeit, ja. Und
und oh, Kraft, glaube ich, war's.
auf so ähnlich, genau. Und die sind halt mit Farben auch markiert. Geschwindigkeit ist blau, Technik ist grün und Kraft oder wie auch immer es heißt, ist rot.
Rot.
Und die wirken halt gegeneinander. Ne? Da muss man halt aufpassen, welche Attacke man ausführt. Man kann aber darauf achten, was die Monster machen, weil manche auch die Attacken immer in einem gewissen Rhythmus ausführen. Da machen die zwei Technikattacken und dann eine Kraftattacke oder so.
Ja, man muss auch sagen, also man muss hier noch was sagen, Kraft schlägt Technik, Technik schlägt
Genau soweit.
Geschwindigkeit,
Ja.
Geschwindigkeit schlägt Kraft. Das sollte man vielleicht mal
Genau.
sagen. Also Rot
So.
schlägt Grün, Grün schlägt Blau, Blau schlägt Rot. Man muss auch sagen, man kann sich das schon im Vorfeld so ein bisschen erdenken, weil die wechseln gar nicht so stark ab, die Monster, ihre Fähigkeiten. Das machen einige. Die meisten Gegner sind einfach zugeordnet. Das heißt, ein Velocipre ist ein blaues Monster.
Genau.
Also von der Einstufung her. Das heißt, der wird Geschwindigkeitsaktionen vor allem ausführen. Außer das Monster wird wütend. Wird das Monster wütend, kann es zum Beispiel auch sein, dass ein Jankutku nicht mehr grüne Attacken bringt, sondern dann blaue Attacken. Die wechseln dann meistens zu der Attacke, gegen die sie vorher stark gewesen wären. Also ein grüner wechselt meistens zu blau. Kann aber auch passieren, dass ein grüner zu rot wechselt. Das muss man halt abschätzen. Und deswegen ist dieses, wenn sie sauer werden, so ein entscheidender Punkt im Kampf, weil das den Kampf massiv beeinflusst
Ist ja auch im
und
richtigen
verändert.
Monster Hunter so.
Ja, gerade bei Bossen kann das sehr, sehr wichtig sein
Ja.
und sehr viel Einfluss haben. Ja, genau. Und dazu kommt halt noch, dass wir die Waffen haben, die auch noch verschiedene Stärke, also Ausrüstung haben, weil ein Monster, ein Gegner, ein Monster kann gegen bestimmte Waffen empfindlich sein. Da muss man dazu sagen, die Waffen sind drei verschiedenen Angriffsarten eingestuft. Schlitzschaden, Stichschaden und ja, wie nennt es das letzte nochmal? Was ist das?
Das ist dieses
Ach,
für
das
stumpfe
ganz.
Waffen, ne?
Ja, genau, Schumpf, das habe ich gesucht, danke.
Gerne.
Schumpfer Waffenschaden. Und die meisten einfachen Gegner sind gegen alle drei anfällig. Es gibt aber auch Monster, die haben verschiedene Körperteile, die wir anvisieren können bei einem Angriff. Und da kann es sein, dass der Kopf zum Beispiel gegen Schlitzattacken anfällig ist, während die Flügel eher gegen stumpfe Attacken anfällig sind. Nur so
Genau.
als Beispiel. Das kann sich sogar im Kampf ändern, wenn die Monster sich ändern, weil manche Monster haben verschiedene. Nicht nur, dass sie wütend werden, sondern sie haben auch verschiedene Stufen, nenne ich es mal. Das ist nicht so, dass die jetzt wirklich Stufen haben, wie du hast den so und so weit, dann wechselt der sich. Sondern er kann im Kampf sich verändern
Genau.
und das dann wieder zurück verändern. Und sowas, darauf sowas muss man eingehen. Zum Beispiel gibt es den sehr früh, das ist der erste Boss, nenne ich ihn jetzt mal, der Paolumo,
Ja.
der kann kann halt während dem Kampf ja,
Sein
Kragen, nenne ich es jetzt
ja,
mal,
sein Blaseteil.
aufblasen, ja,
Blaseteil,
und dann
genau.
ist er in der Luft. Und
Genau.
dann muss man mit Pfeilen am besten, also Spitzenangriffen auf den gehen, um das Ding zu zerstören, weil man kann diese Körperteile zerstören, um dem Monster halt zu schaden besonders. Man kann das Monster auch zum Taumeln bringen durchs Umfeld. Dann kann man Synchronisationsangriffe einleiten mit allen. Also man merkt schon, gibt da einige Systeme, die es zu bedenken gibt. Es gibt auch Monster, bei denen muss man dann gut überlegen. Der zweite Bosskampf ist gegen sogenanntes Unbändiges. Der hat auf dem Rücken so Kristalle, die man zerstören muss, damit er seine Blitzangriffe nicht mehr machen kann. Schießt man aber da drauf, löst der automatisch einen Konterangriff aus, der Paralyse auslösen kann. Also muss man warten, bis der eine bestimmte Stufe erreicht, dass er diesen Konter nicht mehr ausführt. Allerdings sind dann seine Vorderbeine besonders hart und besonders stark, wenn er mit denen angreift. Das muss man gut überlegen. Will man lieber die Vorderbeine zerstören, damit der einem nicht den Schaden damit zufügt, oder will man den Kristall zerstören, damit der diese Blitzangriffe irgendwann nicht mehr kann? Da muss man schauen, dass man am bestenfalls die Angriffe verteilt gleichmäßig. Man kann allerdings nur dem eigenen Charakter und dem eigenen Monster die Befehle geben. Der Begleiter agiert komplett selbstständig. Man kann eine Taktik für den einstellen, das geht. Dass der nach bestimmten Taktikvorgaben agiert. Man kann aber nicht sagen, hier, du greifst jetzt das Körperteil an oder so. Das entscheiden die selbst. Und da muss man auch so ein bisschen darauf auch achten. Und das eigene Monster kann man natürlich im Kampf jederzeit austauschen. Also einmal pro Runde darf man das austauschen. Was natürlich auch wieder wichtig ist, weil jedes eigene Monster natürlich einer ratelos ist. Rot zum
Genau.
Beispiel. Ja, wie gesagt, Jan Kutkut ist ein grünes Monster und entsprechend sind die auch eingestuft und haben auch ihre Spezialaktionen. Also es gibt natürlich auch Spezialangriffe, auch für uns selbst. Unsere sind halt von der Waffe, die wir tragen, abhängig. Ja.
Also es ist ein sehr überraschend, also sehr überraschend taktisches Kampfsystem, gerade auch wegen mit diesem Steinschere Papier Sache. Da hatte ich ja am Anfang so ein bisschen Bedenken, aber das ist tatsächlich sehr gut gelöst. So, ich glaube, in den ersten beiden ist es auch noch relativ simpler, glaube ich noch, oder?
Also es gibt dieses System schon mit den Schere, Stein, Papier. Das
Genau,
gibt's schon. Das
genau.
gibt's seit dem ersten Teil. Es gibt auch schon mit den verschiedenen Fähigkeiten und so weiter. Aber sie haben das System in jedem Teil ein bisschen weiter ausgebaut. Also das ist
Genau.
jetzt das Komplexeste von allen. Sie hatten aber Teile davon auch schon in den Vorgängern drin. Genau kann ich es dir jetzt nicht mehr sagen. Es ist zu lange, als ich die
Okay.
gespielt habe, wie das da 100% genau war. Man muss ja auch bedenken, der erste Teil von 2016 und 3DS-Spiel im Ursprung.
Richtig, genau.
Ist ja auch nochmal was anderes, auch wenn es jetzt nicht heißen soll, dass die 3DS-Spiele diese Komplexität nicht hatten. Aber das muss man auch dabei ein bisschen bedenken. Ja. Aber das Kampfsystem, muss ich sagen, finde ich richtig, richtig gut. Das ist
Ja.
motiviert auch richtig und ist auch sehr tiefgründig.
Ja, genau. Und auch
Ja.
gerade bei den Bosskämpfen und so wird es dann noch richtig interessant auch, ne? Durch diese verschiedenen Stufen und wie du auch das alles jetzt erklärt hast. Macht schon sehr viel
Genau.
Spaß, muss ich sagen.
Ja. So viel zum Kämpfen, würde ich jetzt mal sagen. Also nein, wir haben was vergessen sogar noch. Was Wichtiges. Also es gibt auch Doppelattacken zusammen mit dem
Ach so, ja
eigenen
klar.
Monsti, wenn wir gleichzeitig das Monster halt angreifen mit einem Angriff, der effektiv gegen das Monster ist. Es gibt aber auch diese Kopf-an-Kopf-Duelle. Da
Genau.
greift uns das Monster an und wir greifen das, also Monster visiert uns an, wie wir sehen das Monster an. Und dann entscheidet sich, wer die, also setzen wir einen roten Angriff gegen einen grünen Angriff ein, haben wir die Oberhand und verursachen besonders viel Schaden. Mhm. Haben wir allerdings den grünen Angriff und der Gegner den roten Angriff, dann sind wir im Nachteil und verlieren diesen Kopf-an-Kopf-Duell. Mhm. Sind beide Angriffe rot oder grün, dann kommt es zu einem Unentschieden, wir nehmen beide Schaden. Das ist ganz wichtig, darauf zu achten, weil das ist so ein entscheidendes System. Mhm. Außerdem gibt es noch wir agieren mit unserem Monster, wir sammeln langsam Bindungsenergie und wenn wir gemeinsam mit unserem Monster agieren, wir sammeln die sowieso, aber umso schneller, wenn wir zum Beispiel zusammen angreifen. Mhm. Und diese Bindungsenergie können wir dann irgendwann einsetzen, um halt auf dem Monster zu reiten während dem Kampf, auf dem Monster.
Genau.
Und das ermöglicht wieder neue Angriffsarten, dann haben wir zwar nicht mehr zwei Angriffe in der Runde, weil jeder eigen agiert, aber dafür sind wir halt besonders stark. Müssen aber auch darauf achten, dass wenn wir die Lebensenergie komplett verloren haben, dann endet diese Aktion. Wir können aber auch einen besonderen Bindungsangriff starten, der dann mit einer eigenen Zwischensequenz abläuft. Und das wird natürlich besonders viel Schaden. Der geht sogar als Doppelangriff, wenn gleichzeitig unser Gruppenmitglied auch diesen Bindungsangriff auslöst, was wir aber nicht festlegen können. Wir können dem ja nicht sagen, löst den mit uns zusammen aus. Mhm. Da müssen wir so ein bisschen hoffen, dass wir im richtigen Moment abschätzen. Mhm. Wir können ja auch diese Bindungsenergie weiter aufladen, statt den Angriff auslösen. Dann stehen wir in Stufe 1 oder Stufe 2 oder sowas.
Ich glaube, wichtig zu erwähnen ist auch, dass wenn der Hauptcharakter fällt, dann ist auch Game Over.
Ja, genau. Und das mit dem Sterben ist so, wenn die Lebensenergie einmal komplett runter ist von uns oder unserem Monsti, verlieren wir eines unserer gemeinsamen Herzen. Also jedes Team aus Ranger und Monsti hat drei Herzen.
Genau.
Sind alle drei Herzen aufgebraucht, dann war's das.
Genau.
Ja. Aber man muss ja auch dazu sagen, dass die Lebensenergie nach dem Kampf wieder komplett regeneriert.
Ganz genau, also so ein bisschen, erinnert mich da so ein bisschen an die Saga-Spiele, das ist da ja auch so, ne? Dass du da die Lebensenergie sich wieder auffüllt und oder auch die mit diesen Herzen halt irgendwie,
ne? Das ist auch so wobei es bei da ja, da gibt es ja Permadeath und so weiter und so fort.
Genau, das ist noch ganz
hier anders, ist es, hier ist zum Beispiel so, wenn wir einen Kampf verlieren, dann ist es, heißt es nicht Game Over zwingend, sondern verlieren wir in einem Monsternest, den Kampf fliegen wir nur aus dem Monsternest zum Beispiel
raus. Richtig, ganz genau.
Also ist jetzt nicht ganz so hart.
Nee, so hart das, ist es definitiv
nicht. Ja. Was gibt es noch zu erwähnen? Ich glaube, zum Kampf nichts mehr.
Ja, ich glaube, beim Kampf sind wir ganz gut durch.
Dann würde ich jetzt mal aufs Ökosystem eingehen, weil das ist auch noch eine sehr zentrale Mechanik.
Ja, das ist wichtig. Ich meine, wir sind ja immerhin Ranger in dem Spiel. Deshalb ist
genau,
das natürlich ganz besonders wichtig da.
Und wir haben ja schon erwähnt, dass das ganze Ökosystem, also die Monster sind vom Aussterben bedroht und so weiter und so fort. Und wir wollen das natürlich verhindern. Mhm. Jetzt ist es an uns, das Ökosystem wieder herzustellen. Das geht erst ab einem bestimmten Punkt im Spiel. Dann schlagen wir in der Spielwelt Lager an bestimmten Punkten auf. Dadurch wird das Gebiet, in dem wir unterwegs sind, nochmal in kleine Unterregionen unterteilt. Mhm. Und wir können dann hingehen und Monstis, die wir gezähmt haben, freilassen in diesen verschiedenen Regionen des Gebietes. Mhm. Und dadurch erhöhen wir dort die Population von denen, können sogar komplett neue Monstis dort ansiedeln, wenn wir wollen. Und das erhöht halt, stärkt halt wieder das Ökosystem und führt dazu, dass mit der Zeit stärkere Monster dieser Art auftauchen und wir dadurch auch stärkere Monster dieser Art als Eier finden können. Dann können wir nicht mehr nur Rang-E-Monster finden, sondern auf einmal Rang-S-Monster am Ende. Mhm. Das ist schon ein sehr interessantes System, wie ich finde.
Finde ich auch. Ja, und es gibt ja auch invasive Monster, da hast du eben auch schon von gesprochen, das sind also ganz besonders starke, die wir dann halt besiegen müssen, weil die halt für Unruhe in dem Ökosystem sorgen
und
das aus dem Gleichgewicht bringen.
Ja, die bedrohen immer eine Monsterart, die sonst nicht mehr angesiedelt ist. Mhm. Und wir müssen dieses invasive Monster besiegen, damit wir dann ins Nest von dem invasiven Monster kommen. Dort haben wir dann die Wahl, ob wir nochmal versuchen, das zu besiegen, was natürlich gar nicht so einfach ist. Nee. Oder ob wir einfach nur das Ei mitnehmen, das dort ist, um eben diese bedrohte Art wieder anzusiedeln. Egal, wie wir es machen, das invasive Monster verschwindet daraufhin. Mhm. Das ist auch ein ganz wichtiges Ding, um halt das Ökosystem zu unterstützen und halt diese bedrohten Monsterarten überhaupt wieder anzusiedeln.
Ganz genau, ja.
Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, wie viele Monster es im Spiel gibt.
Keine Ahnung. Ich meine, es gibt ja...
Es sind viele.
Es gibt ja, ich meine, das ist, über die Jahre hat ja auch die Monster Hunter-Reihe sowieso eine sehr große Anzahl an Monstern
Ja.
schon hervorgebracht. Und jetzt Monster Hunter Stories 3 hat ja auch einige, die in Monster Hunter Wilds auch zum ersten Mal vorkamen. Ne? Sind ja auch drin. Wie viele sie jetzt insgesamt sind, weiß ich mich auch noch nicht durch. Aber es gibt ja auch dieses Bestiarium und so, wo man sich das alles angucken kann. Also es ist schon sehr umfangreich.
Also es ist wirklich groß und umfangreich. Ich habe es gerade mal versucht rauszufinden. Es sind 84 Monstis in
84
Monster Hunter Stories 3.
tatsächlich.
84.
Okay.
Es ist kein Pokémon, muss man logisch nicht, aber ich finde 84 ist schon eine sehr große Zahl für so ein Spiel.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn man auch bedenkt, dass das was ganz anderes halt ist als Pokémon von der Art her, der Monstis und wie man mit denen umgeht und so weiter, wofür man die auch verwendet und so.
Genau, hat ja einen ganz anderen
Man muss ja auch
Fokus auch.
bedenken, man kann nur eine begrenzte Anzahl an Monstern pro Region ansiedeln. Also muss man auch noch abschätzen, was siedelt man wo an. Wenn man alle 84 hochbringen will, muss man da schon auch ein bisschen planen in verschiedenen Gebieten. Ja. Gut, haben wir das auch noch angesprochen? Ich glaube aber, viel mehr gibt es jetzt gar nicht mehr.
Dazu nicht, weil wir können auf jeden Fall mal über die Technik sprechen. Ich meine, das
Ja,
Spiel,
das können wir dann. Ich überlege gerade,
ja,
eigentlich eher, ob
ob
es
es
noch
noch von den
irgendwelche spielmechanischen Sachen gibt, die wir
Spielmechaniken.
vergessen.
Ja gut, es gibt natürlich Sidequests und so weiter, die man halt
Ja.
erfüllen kann. Es gibt genau wie das von 100 Pugis, also diese Schweinchen finden muss. Ne? Das ist ja auch so ein Ding. Das war auch im ersten Teil ja schon so.
Genau, dass man halt die Pugis sucht.
Genau, und ich weiß gar nicht, was. Ja, alles Mögliche halt. Ne? So.
Ja, es gibt noch besonders starke, unheilvolle Drachenälteste, die unter bestimmten Bedingungen auftauchen können. Das sind halt so richtig, richtig, richtig heftig mächtige Gegner. Ja, das gibt's halt auch noch. Das ist, ja. Es gibt auch Minispiele, wenn ich sie so bezeichnen will, aber da will ich jetzt gar nicht zu viel zu erzählen, weil ich gerade nicht mehr sicher bin, ab wann die im Spiel drin sind. Wenn man das so bezeichnen will.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob das wirklich das Minispiel durchgeht oder was anderes. Es gibt auch noch so ein verschiedene Sachen. Also man kann zum Beispiel auch also Monster bekommen, die man durch das Ökosystementwicklung, dass sie dann Doppelelementmonster sind, dass sie nicht mehr nur ein Element, sagen wir nicht nur Feuer oder nur Donner haben, sondern beide Elemente auf einmal haben,
Ah, okay.
weil sie auch durch die Region beeinflusst werden und so weiter. Auch das gibt es in diesem Spiel. Und dann gibt es ja noch den Ritus der Überlieferung, der ist im Endeffekt, kann man da das Monster, die Eigenschaften des Monsters und die Fähigkeiten anpassen, die Gene, muss man sagen, des Monsters anpassen und dadurch neue Fähigkeiten wecken. Auch das hat mit der Habitat-Restauration zu tun, also dem Ökosystem. Und ist auch nochmal so eine sehr umfangreiche Spielmechanik, die ja, die halt das Anpassen der Monster, also das dazu führt, dass wir die Monster noch weiter ja, vertiefen können und so weiter und so fort. Genau. Ja, gut. Dann würde ich sagen, du hast schon angesprochen, wir widmen uns mal dem ganzen technischen Kram.
Ja, also ich finde, das Spiel sieht super aus. Es hat ja diesen Anime-Cell-Shading-Look. Aber
Ja.
es läuft ja tatsächlich auf der RE-Engine von Capcom, die ja so ziemlich
Genau.
alle Spiele benutzen. Deshalb, das finde ich, zeigt auch, dass diese Engine sehr vielseitig ist. Das ist ja ne, also, und die sieht immer noch super aus, finde ich. Ich meine, das Resident Evil Requiem zeigt
Ja.
das ja immer noch, oder jetzt
Genau,
Pragmata oder so.
man muss
Ne?
dazu sagen, sie haben sie halt im Laufe der Jahre auch weiterentwickelt. Ich meine, die allererste RE-Engine kam. Ich
Ja,
muss
es
gerade überlegen, ich glaube,
muss
Resident
Resident
Evil
Evil
7 war
7
das
war
erste
das.
Spiel. 7 war
7.
das erste Spiel damit.
Genau.
Davor hatten sie ja die MT Framework Engine.
Ja, und dann haben sie
Das war
dann.
denn ihre alte Engine. Die hatten sie noch. Boah, alle war davor genutzt. Das heißt, mit 2017 kam das erste RE-Engine-Spiel. Natürlich, RE kam dadurch, weil es halt Resident Evil 7 entwickelt wurde, diese Engine.
Genau. Und aber sie benutzen es halt für alle Spiele. Ich meine, Devil May Cry 5 hat es ja auch zum
Genau.
Beispiel. Ja, jetzt auch hier, ja, Pragmata, was ja jetzt diese Woche rauskommt. Oder auch Dragon's Dogma 2 hat die, glaube ich, auch. Ne?
Ja, Monster Hunter Wilds hat die,
Wilds, genau.
Apollo Justice Ace Attorney Trilogy, Ghost Trick Phantom Detective Remake oder Remaster, wie man es auch nennen will, hat das genutzt. Capcom Arcade Second Stadium hat die
Ach,
genutzt.
die auch schon, okay, das ist ja, okay.
Auch das erste Arcade Stadium hat die
Okay.
genutzt. Hier Ghosts'n Goblins Resurrection von
Ach ja,
2021,
richtig,
dieses
stimmt. Ja,
hat
ja,
das
ja.
auch genutzt.
Ja,
Also eigentlich so gut wie
Kunitsugami,
jedes. Was?
Kunitsugami, Kunitsugami, Path of
Kunitsugami,
Progress.
ja, Kunitsugami hat die auch genutzt, klar, logisch.
Genau.
Ja, auch Onimusha 2, das Remaster, läuft auf der
Und
Engine.
das kommende Unimusha ja auch, denke ich mir mal, ne?
Genau,
Ja.
genau. Und auch hier Mega Man Star Force Legacy Collection
Ah ja,
läuft
die
auch da
auch.
drauf. Und auch das kommende Mega Man Dual Override, was nächstes Jahr erscheinen soll, nutzt die RE-Engine. Und auch das Okami 2,
Auch.
was ja angekündigt ist, wird auch die RE-Engine nutzen. Also eigentlich nutzt alles von Capcom die Engine.
Ja, und wie gesagt, die ist so vielseitig und sieht auch immer noch fantastisch aus. Also gerade jetzt bei Resident Evil Requiem sieht man, wie fotorealistisch die auch ist. Also die ist extrem vielseitig und hervorragend. Also ich finde sie hervorragend. Der Kim, der hat ja in unserem Podcast immer angemerkt, dass die Haare so ein bisschen manchmal Probleme mit den Haaren hat. Ist mir doch gar nicht so aufgefallen, muss ich sagen.
Ist die Frage, wo er gespielt hat, auf welchem System. Weil ich denke, auf der Switch 2 könnten die Haare schon, sehen die Haare schon etwas anders als auf der PS5 zum
Ja,
Beispiel oder
das
auf dem
stimmt.
PC.
Das
Ja.
stimmt. Das stimmt.
Was ich halt interessant finde, ist, wenn man mal vergleicht, welche zwei beiden Spiele in sehr kurzem Zeitraum hintereinander gefolgt sind, die beide auf dieser Engine laufen, Resident Evil Requiem und Monster Hunter Stories 3. Beide dieselbe Engine, aber die Spiele, wenn du die optisch nebeneinander siehst, würdest du das nicht glauben.
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt
Weil die
nicht.
sehen so komplett, das eine super düster, sehr realistisch und alles. Das hier sehr bunt, farbenfroh, Anime-Grafik. Dasselbe Engine dahinter steht, glaubt man im ersten Moment gar nicht, aber das zeigt dann auch, wie vielfältig die Engine ist. Und man muss dazu sagen, also Monster Stories 3 ist ein wunderschönes Spiel,
Ja.
das auf der Switch, auch Switch 2, auch wirklich gut läuft. Es gibt ein paar grafische Abstriche im Vergleich zu den anderen Spielen. Vor allem bei einigen Wassereffekten ist mir das aufgefallen. Es gibt in der Stadt, in der Nähe von der Burg, also Wasser, so Brunnen, das runterläuft in den Kanal, dass es da runterläuft, das Wasser. Das sieht auf PC, PS5, Xbox deutlich besser als
Besser
auf der
aus.
Switch 2. Das, an solchen Sachen fällt es auf, aber ansonsten fällt das nicht stark auf. Ich bin sogar der Meinung, meine persönliche Ansicht jetzt, am PC sieht es natürlich fantastisch aus, kann man nichts gegen sagen.
Klar, natürlich.
Auf der Switch 2 sieht es auch wunderschön aus, wie ich finde. Aber wenn ich jetzt wählen müsste zwischen Switch 2 und Steam Deck, ja,
Ja.
würde ich mich für die Switch 2 entscheiden, weil ich auf dem Steam Deck tatsächlich eingeschränkt bin. Ich habe die Grafikeinstellungen ausprobiert auf dem Steam Deck, die gehen. Du kannst da ein paar Sachen einstellen, aber du bist halt schon durch die Technik des Steam Decks eingeschränkt. Ich kann bei Texturqualitäten zum Beispiel nur auf Mittel bleiben. Ich kann nicht auf Hoch oder maximal gehen, weil der V-Rahmen des Steam Decks nicht ausreichend ist. Wenn ich jetzt von Mittel auf Hoch gehe, dann steigt der V-Rahmen über die 6 GB, die das Steam Deck anbietet. Das ist sehr schön übrigens, in der PC-Version wird dir bei den Grafikeinstellungen oben eine Leiste angezeigt, mit der geschätzten V-Rahmen-Nutzung und wie viel zur Verfügung steht. Das wird wirklich angezeigt. Und
Okay, ja.
ich sehe live, wenn ich von Mittel auf Hoch stelle, was für eine Auswirkung das hat. Das springt dann von 4,26 GB genutzten VRAM auf 6,21. Dadurch wird die Zahl rot, weil es nur 6 zur Verfügung hat. Gehe ich jetzt auch bei was anderem Höhe auf eine andere Einstellung und erreiche nur über 5, dann wird es orange, weil mit 5 und über 5 läuft es noch bis zu 6, weil der verfügbar, aber es wird kritisch. Ist eine PC-Sache, muss ich dazu
Das
sagen.
ist klar, das ist eine PC-Sache, ja.
Aber ich muss halt echt sagen, am Steam Deck. Ich finde, auch wenn das Spiel natürlich gut aussieht und gut läuft, wenn ich es am, vor allem wenn ich es am Fernseher über Steam Deck spiele, finde ich, sieht es nicht so schön aus, weil ich die geringere Auflösung habe, die deutlich geringere. Das Steam Deck stellt es auch am Fernseher mir momentan nur mit einer Auflösung von, jetzt müsste ich gerade lügen, wenn ich das weiß, ob ich das weiß.
Ja.
Ich finde es nämlich gerade nicht. Vielleicht kann ich es auch gar nicht einstellen. Aber das wird die. Doch, hier habe ich es. Nee, er sagt sogar, er kennt sogar die Ausgabe. Aber die Auflösung ist nur 1280 mal 720.
Ah, okay.
Und auf dem Switch 2 habe ich halt 4K am Fernseher. Das heißt, es wirkt einfach nicht so schön. Wenn ich es über meinen PC spiele, natürlich, dann sieht es natürlich wohl was ganz anderes. Da habe ich natürlich dann auch 4K-Auflösung, wenn ich will. Oder beim 2K-Monitor sieht es halt einfach wunderschön aus. Das ist gar kein Ding. Aber mir fällt auf, das Steam Deck ist hier rein technisch die schlechtere Wahl als die Switch 2
Tatsächlich,
bei dem
okay,
Spiel.
das ist
Ja.
interessant.
Der PC natürlich ist der Switch 2 überlegen, keine Frage. Hängt natürlich auch immer davon ab, was im PC drin steckt. Mein PC ist der Switch 2 meilenweit überlegen. Aber das Steam Deck steht, und das habe ich immer wieder gesagt, wenn es um die Switch 2 und Steam Deck ging, die Steam Deck ist genau betrachtet das schwächere System als die Switch 2 wahrscheinlich in vielen Punkten. Man muss sagen, es gibt ein paar Ausnahmefälle. Zum Beispiel das, was ich gesagt habe mit dem Wassereffekt. Den hast du auf der Switch 2 nicht, den hast du aber auf dem Steam Deck.
Ah, okay. Aber
Trotzdem.
also ich meine, da muss man halt immer so ein bisschen abwägen, ob man es jetzt dann im Handheld-Modus spielen, also Handheld spielen möchte. Ne? Also find ich ja immer einen Vorteil. Finde ich ja sowieso immer einen Vorteil. Irgendwie mache ich ja sowieso sehr gerne. Aber ich, klar, sonst ist halt irgendwie für mich dann die PS5-Version dann die erste Wahl, würde ich sagen.
Ja, verstehe ich. Ich
Ne?
würde auch übrigens sagen, nochmal, Handheld-Modus, was du angesprochen hast. Ich würde auch das Spiel auf dem Handheld-Modus auf der Switch 2 bevorzugen, nicht nur am Fernseher,
Okay.
wegen dem Bildschirm, weil mir der Bildschirm der Switch 2 ein bisschen besser gefällt als vom Steam Deck. Das ist meine persönliche Meinung.
Ja.
Von der Perform, also von dem, wie es dann läuft und so weiter, da gibt es nicht mehr sehr viel. Da wäre dann der Steam Deck wahrscheinlich theoretisch die bessere Wahl, weil es in manchen Punkten besser aussieht. Ob jetzt in allen Punkten ist eine andere Sache. Würde ich nicht behaupten. Da würde ich sagen, dass die Switch 2 trotzdem noch einen gewissen Vorteil gegenüber dem Steam Deck hat. Aber nicht mehr so stark merkbar, wie wenn du Steam Deck über den Fernseher laufen hast. Da fällt es aber stärker auf. Was vor allem an der Auflösung liegt. Dass du halt eine sehr geringe Auflösung hochberechnet auf den großen Fernseher hast. Du kannst natürlich, wenn du das möchtest, das hochskalieren mit AMD FSR einstellen auf dem Steam Deck. Das geht. Dann sieht es natürlich auch ein bisschen besser aus. Ich finde aber trotzdem, dass es nicht die Qualität der Switch 2 erreicht in der
Interessant,
Auflösung.
interessant. Ja, ist auf jeden Fall was, wenn man beide Systeme hat, was man sich ja irgendwie überlegen kann, auf jeden
Genau.
Fall,
Wenn
ne?
man natürlich vor allem über Steam Deck sowas spielt, wenn man jetzt sagt, man kauft die PC-Version, weil man vor allem am PC spielt und am Steam Deck nur nebenbei hin und wieder mal, dann ist das Steam Deck trotzdem auch eine Wahl. Ich persönlich würde halt die Switch 2 in der Hinsicht bevorzugen. Oder wie gesagt, direkt den PC.
Genau,
Aber
genau.
wobei ich da gar nicht mehr sagen würde, ich bevorzuge den PC zwingend gegenüber der Switch 2, weil, und das ist auch noch ganz wichtig, die Switch 2-Version läuft flüssig.
Wirklich, ja, das tut sie. Das habe ich
Ja.
auch festgestellt, dass die wirklich sehr, sehr gut läuft. Auch gerade, ich habe es hauptsächlich auch im Handheld, also ich habe die Demo ausprobiert auf der Switch 2 und da im Handheld-Modus und habe da jetzt keine, klar, die Auflösung ein bisschen geringer, wie wir es von schon gesprochen haben und so, aber insgesamt finde ich es auch sehr gut spielbar. Aber ich glaube, es ist auch die RE-Engine allgemein. Ich glaube, die läuft auf der Switch 2 sowieso. Sehr gut, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Ich meine, auch die Demo von Pragmata läuft gut und auch hier Resident Evil Requiem sieht ja auch, ich habe es jetzt nicht selbst gespielt, aber es sieht zumindest auf Screenshots und so auch hervorragend aus auf der Switch
Ja,
2.
das stimmt.
Ne?
Ja. Was man vielleicht noch sagen sollte, um jetzt nicht die PC-Version zu schlecht zu reden, weil ich ja sage, die Switch 2-Version läuft flüssig. Die PC-Version hat halt nicht diese Begrenzung von den Bildwiederholfrequenz, wie man so schön nennt, also die FPS. Die liegen ja bei der Switch 2 bei 60. Meine ich zumindest, dass sie bei 60 lagen. Oder liegen sogar nur bei 30? Weiß ich gerade
Das
gar
weiß ich,
nicht.
da kenne ich mich nie so gut mit aus,
Ich mir
tatsächlich.
auch nicht. Am PC, auch am Steam Deck, kann man natürlich die Begrenzung frei einstellen, das Limit, und da kann man auf bis zu 300 hochgehen.
Okay, ja klar.
Also nur für alle, die das interessiert, auch noch das am Rande erwähnt.
Gut, klar, es ist wichtig, dass
Ja.
man es noch erwähnt, ja.
Genau. Natürlich, die anderen Konsolen haben auch ihre Vorteile gegenüber der Switch 2-Version. Die PS5-Version sieht halt grafisch einfach besser aus, hat die 4K-Auflösung, läuft natürlich auch schneller im Zweifelsfall und so weiter. Das kennt man ja alles. Aber wie gesagt, die Switch 2-Version läuft flüssig und sieht halt einfach wunderschön aus. Das ist das Wichtige.
Ja, auch gerade, ich meine doch gerade die erste Gegend, die ist auch schon richtiger Schauwert. Ich meine, das ist so ein alpines Szenario, ne, mit dieser Burg in der Mitte und den hohen Bergen und den
Und viel,
Wolken,
viel Wiese
Wald,
und so
Wiese und
auch.
Wald, genau.
Ja.
Nadelwälder und so, das sieht super schön aus. Also das später haben wir, klar, es gibt natürlich noch andere Biome, Wüste, Dschungel und so weiter. Aber das ist, ich finde, dass gerade das erste Szenario, die erste Welt, Welt quasi, die erste Landschaft, hat halt schon sehr viel Schauwert. So find, macht einen sehr guten ersten Eindruck, will ich sagen.
Ja, stimme ich dazu. Die Biome sind wirklich sehr schön, die sie da haben. Das erste ist halt schon, ich glaube, die wissen, warum sie das erste so gestaltet haben. Einmal passt es als erstes Biom. Mhm. Ist es halt das typische Wiesen, Grün und so weiter. Mhm. Aber es ist halt auch ein sehr guter einfach Schauwert, den du dadurch bekommst.
Ja, ganz genau.
Direkt zu Beginn.
Ganz genau.
Und das, denke ich, trägt da auch viel zu bei, dass sie das gewählt haben. Ja, was gibt's noch zu sagen zum Spiel grundsätzlich, also zur Technik, haben wir jetzt alles gesagt. Die Musik, finde den Soundtrack einfach wieder mal großartig.
Ja, super, auf jeden Fall.
Ich mag den.
Ja.
Schon dieses Theme von Monster Hunter Stories, ich liebe diesen Theme einfach. Mhm. Allgemein ist der Soundtrack sehr gut. Es gibt auch Sprachausgabe, Englisch, Japanisch, wenn man, je nachdem, was man möchte. Natürlich mit deutschen Texten.
Ja.
Ich spiele Japanisch mit deutschen Texten. Ich mag die japanische Sprachausgabe sehr, sehr gerne. Ja, spielst du Japanisch oder Englisch?
Ich habe beides. Ich habe beides mal. Habe ich die englische gespielt, aber jetzt im richtigen Spiel die japanische Sprachausgabe.
Genau. Okay. Sind ja beides gut.
Also beides kann man gut.
Da kann man nichts sagen.
Ja.
Gut, ja. Ja, viel mehr gibt's dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Es ist ein wirklich schönes Spiel. Wenn man so mal vom Rhythmus her geht und das Spiel ist erfolgreicher als die Vorgänger, das habe ich, also denke ich einfach jetzt mal so von dem auch, wie ich es mitbekomme, wie es aufgenommen wurde, könnte das schon dazu führen, dass wir noch einen weiteren Teil irgendwann bekommen. Und so vom Rhythmus her wäre das wieder in 5 Jahren. Also bisher war das so der Rhythmus alle 5 Jahre.
Ja, man muss ja wirklich sagen, Capcom, die hauen ja ein gutes Spiel nacheinander raus. Es ist jetzt fast schon unheimlich. Gut.
Ja, Moment. Also, denn nachdem sie eine Zeit lang so ein bisschen geschwächelt hatten, haben die auf einmal wieder einen Hoch bekommen. Das ist schon ein paar Jahre her, dass die geschwächelt haben. Das war vor Resident Evil 7.
Wollte ich gerade sagen, es war so diese Zeit, so, wo alle japanischen Entwickler.
Oder sagen wir viele
geschwächelt haben, auch da mit sehr viel Outsourcing betrieben haben zu amerikanischen Studios, europäischen Studios, aber jetzt so nach Resident Evil 7, glaube ich, das war so ein bisschen so der Wendepunkt für die und seitdem geht es da echt, also nach dem anderen. Und dieses Jahr kommt ja noch, es kommt jetzt die Woche Pragmata, dann kommt Onimusha, kommt noch, das wird sicher auch wieder richtig gut, das Okami-Sequel hast du angesprochen und so weiter. Also
ja.
Ne, also die sind echt wieder richtig gut dabei. Konami versucht es ja auch mittlerweile wieder, aber mittlerweile finde ich, also Capcom ist absolute Spitzenklasse momentan.
Capcom ist Spitzenklasse, man muss jetzt sagen, sie haben ja nie gar keine guten Spiele gebaut. Auch in der Zeit, in der sie geschwächelt haben, hatten sie gute Spiele.
Das stimmt.
Muss man ja auch dazu sagen.
Das ist richtig. Aber ich finde, jetzt erinnern die mehr auch so ein bisschen so an diese Zeit vorher, also die PS1, PS2-Zeit, auch weil die viele Experimente machen, viele experimentelle Spiele tatsächlich rausbringen. So, ich meine, gerade jetzt auch Pragmata, eine ganz neue Marke wieder rausbringen und so. Das erinnert wirklich so an diese PS2-Zeit, wo immer mal wieder, oh, das ist ein neues Capcom-Spiel, was ganz Neues jetzt. Ne?
Ich muss ja sagen, ich bin immer wieder auch überrascht, was gerade so in den 80er, 90er Jahren alles von Capcom war.
Ja, das stimmt. Das
cool. Da waren einige richtig, richtig starke Spiele dabei.
Ja.
Sie hatten, wie gesagt, auch in den Zeiten dazwischen, ich meine, Lost Planet, der erste Teil, war großartig, danach die beiden Nachfolger waren halt leider eher schwach.
Ja, auch weil die dann auch wieder outgesourced wurden zum Teil. Ne?
Ganz genau. Ja.
Dürfen wir, glaube ich, gar nicht sagen. Das andere Spiel mit den Zombies, was nicht Resident Evil ist, das wurde ja auch outgesourced. Ist, glaube ich, nur initiiert,
oder? Ich weiß gerade nicht, ich weiß, welchen du meinst, aber ich weiß nicht mehr, welcher Teil genau initiiert ist, deswegen sprechen wir es mal nicht aus. Wir meinen das mit dem komischen Rising am Ende und davor geht es irgendwie um Tod auf Englisch.
Genau, ganz genau.
Hey, so können wir es sagen.
So kann man sagen, genau.
GoldenEye muss man damals sagen. Wir dürfen es ja ohne Wertung sagen. Nee, aber die haben schon einige sehr, sehr coole Spiele auch in ihrem Portfolio. Auch als Publisher muss man sagen. Sie haben nicht alles selbst entwickelt. Sie haben auch viel gepublished. Sie waren ja auch an den Fighting Games zur Fate-Reihe beteiligt. Ja,
Ja.
also vor allem als Publisher. Nee, aber wie gesagt, Capcom ist wieder da und wir dürfen uns, denke ich mal, auch bald in ein paar Jahren über weitere Monster Stories freuen. Ich muss ja sagen, ich war überrascht, als sie einen dritten Teil angekündigt haben,
Ja.
weil ich tatsächlich zu der Zeit nicht mehr mitgerechnet habe, wenn wir noch einen bekommen.
Nee, das ist auch so. Nee, genau,
Aber
nur dann auch in
ich.
diesen, ja, jetzt, ne, also wie gesagt, dass die sowas dann auch raushauen, oder das ist ja auch kein AAA-Spiel in dem Sinne, sondern
Ja,
weiß ich jetzt
nicht um.
nicht
Ich würde,
unbedingt.
weiß es nicht, keine Ahnung, das finde ich ein bisschen schwer einschätzbar. Double A ist es nicht, ist es vielleicht auch kein Triple A, ist ein bisschen schwer einschätzbar bei solchen Spielen. Durch den Namen der Reihe ist es schon eher Richtung Triple A gehend,
Das
zumindest vom
stimmt.
Ruf der Reihe her.
Das stimmt.
Aber das ist also dabei eigentlich auch egal. Ich denke, dass man muss ja sagen, wie gesagt, alle 5 Jahre ein Monster Stories passt auch sehr gut. Und ich glaube, die waren da schon lange auch am Werkeln dran. Deswegen haben sie auch Teil 1 und 2 einfach nochmal auf die neueren Konsolen, also auf die aktuelleren Konsolen geportet,
Genau.
damit die Spiele verfügbar sind, wenn der dritte Teil erscheint.
Ganz
Ja,
genau.
gut. Ich würde sagen, wir gehen dann einfach mal zu unserem Fazit über. Möchtest du anfangen?
Ja, das war ja schon fast unser Fazit, ne?
Ja,
Also,
stimmt. Aber nochmal vielleicht so
also
ganz kurz
ganz kurz, also
ein, zwei Sätze, wie es dir persönlich gefällt.
ich finde es ein super, super Rollenspiel. Es hat mich so ein bisschen so von links erwischt irgendwie. Also ich habe es, wie gesagt, nicht so am Schirm gehabt, aber du hast die Demo ja gespielt und hast da auch so eine Vorschau geschrieben und warst so begeistert. Und dann habe ich die auch probiert und ich war ebenso begeistert. Und das hat mich jetzt auch dazu gebracht, die anderen Monster Hunter Stories Spiele, wie gesagt, mal auszuprobieren und vielleicht auch mal ein bisschen tiefer aber auch in Monster Hunter selber einzusteigen. Vielleicht weil es demnächst mal angehen oder so. Also wie gesagt, es ist ein tolles Spiel, tolles japanisches Rollenspiel und alle, die gerne japanische Rollenspiele spielen, sollten sich das auf jeden Fall mal angucken.
Kann ich nur zustimmen. Ich finde das Spiel großartig. Ich meine, ich habe mich darauf gefreut, als es angekündigt wurde. Es war für mich ein Highlight, als es angekündigt wurde. Damals in der Direct war es, glaube ich, Nintendo. Direct war das eine. Oder Capcom-Ding. Eins von beiden. War für mich einfach ein Highlight damals. Ich habe das gefeiert. Ich habe die ersten beiden Teile einfach so gerne gespielt und spiele jetzt den auch wieder sehr gerne. Es ist für mich jetzt schon ein Kandidat fürs Spiel des Jahres. Sage ich eher ungerne sowas, aber das ist bei mir einfach jetzt. Das Spiel ist für mich momentan ein heißer Anwärter, wobei da noch einige andere dazukommen könnten
Mit
im Laufe der
Sicherheit,
Zeit.
mit Sicherheit.
Aber ja, genau. Gut, ja,
Ja.
damit sind wir für heute durch. Ich hoffe, wir konnten euch Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection näher bringen. Ihr dürft gerne eure Meinung zum Spiel, zum Podcast oder auch Fragen in die Kommentare schreiben. Und damit kommen wir zur obligatorischen Abschlusskategorie. Was hast du denn letzte Woche gespielt?
Ja, will ich mich ein bisschen kurz fassen. Ich bin so ein bisschen so ein bisschen quer habe ich tatsächlich gespielt letzte Woche. Ich habe einmal The Rogue Prince of Persia gespielt, ziemlich intensiv. Da erscheint ja auch bald dann ein Test jetzt schon. Dann will ich ja gar nicht so vorweggreifen. Aber ich finde es, du hast ja damals die Early Access hauptsächlich gespielt, glaube ich,
Genau.
Philipp, ne? Also die habe ich ja gar nicht so mitgemacht, immer so am Rande. Aber es hat sich ja einiges getan in dem Spiel und ich finde es wirklich gut. Ich bin ja auch nicht so roguelike, ist immer so mal ja, mal nein. So Returnal finde ich zum Beispiel sehr cool. Aber andere, da kann ich ja noch gar nichts mit anfangen. Aber das ist jetzt auch wieder was, so ein Roguelike, wo ich durchaus sehr viel Spaß dran habe. Es ist zwar auch sehr schwer tatsächlich, aber es macht irgendwie Spaß, auch gerade wegen dieser sehr, sehr flüssigen Steuerung, diese Parcours-Steuerung, die der Prinz ja schon seit Ewigkeiten hat, ist jetzt hier halt irgendwie so auf dieses Roguelike übertragen worden und ich finde die Steuerung so unglaublich eingängig und macht richtig Spaß, da den Wänden lang zu laufen und möglichst schnell da durch die Level zu kommen. Also macht mir echt viel, viel Laune.
Ja,
Ne?
kann ich verstehen. War schon der im Early Access sehr cool. Ich muss unbedingt mal die Vollversion spielen. Bin ich leider bisher noch nicht zu gekommen. Ja.
Genau, da ist ja so eine physische Version rausgekommen und
Genau.
genau, da kann man das ja, man kann ja mal gucken, ob man sich das vielleicht sogar noch physisch nochmal organisiert. Aber ich finde es wirklich sehr, sehr gelungen. Ich meine, Prince of Persia immer. Ich meine, lieber hätte ich schon eigentlich noch eine Fortsetzung zu Lost Crown gehabt, was ich ja großartig fand. Aber
Ja. Ja. muss man ja dazu sagen, dass Lost Crown und das Spiel sehr parallel zueinander liefen bei verschiedenen
Ja.
Entwicklerstudios.
Ich glaube, die haben sich auch untereinander immer, standen die, glaube ich, in gutem Austausch, damit die Spiele möglichst unterschiedlich voneinander werden,
Kann
glaube
sehr
ich.
gut sein. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Also Rogue Prince of Persia war ja von Evil Empire als Entwicklerstudio. Ich überlege gerade, was hat Evil Empire noch für ein Spiel gehabt?
Die
Die waren Dead
hatten
Cells.
ja die
Dead Cells war.
DLC, den DLC von Dead Cells haben die
Genau.
gemacht.
Die ganzen DLCs, auch das Return to Castlevania war von denen.
Genau, ganz genau.
Ja. Ganz genau was. Aber die sind jetzt nicht die, die jetzt an dem neuen Castlevania sitzen.
Nee, ich meine nicht. Nee, oder?
Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Wie hieß das neue nochmal?
Belmonts
Belmont's Curse.
Curse, ja.
Ja, Belmont's Curse, genau. Das ist Evil Empire
Doch,
und
das sind
Motion
sie
Twin
doch. Ah,
zusammen.
doch, dann sind sie es doch. Okay.
Ja, Evil Empire und Motion Twin sind da dran. Motion Twin sind die Entwickler von. Okay, fällt mir jetzt gerade nichts ein. Ich sehe auch gerade nichts, was mir jetzt. Ah, doch, die haben auch an Dead Cells gearbeitet.
Ja.
Ja.
Macht Sinn
Okay.
irgendwie, ne? Dass sie jetzt daran arbeiten, aber ja. Bin
Oh,
mal gespannt.
Motion Twin ist das Studio, das das ursprüngliche Dead Cells entwickelt hat. Und Evil Empire war ja dann für die
DLCs.
DLCs zuständig.
Genau.
Ja, wahrscheinlich irgendwie. Ich kenne die Story darum nicht, keine Ahnung, aber wahrscheinlich hat
Nee.
das irgendwie miteinander zu tun.
Wahrscheinlich,
Gut.
genau.
Hast du noch was
Ja,
gespielt?
ansonsten habe ich noch Reanimal gespielt. Das ist ja das
Mhm.
neue Horrorspiel von den damaligen Little Nightmares Machern von Tarsier Studios.
Ja.
Die haben ja, also Little Nightmares ist ja irgendwie von, ich glaube, von Bandai Namco, glaube ich. Eigentlich gehört denen, glaube ich, die Marke,
Den
glaube
gehört die
ich.
Marke, ja, den gehört die
Genau.
Marke.
Und deshalb haben die an einem dritten Teil nicht gearbeitet, haben stattdessen ihr eigenes neues Spiel gemacht, Reanimal. Und das ist, ja, es ist mehr oder weniger, es ist ein spiritueller Nachfolger zu Little Nightmares. Noch eine Spur düsterer, würde ich sagen. Noch eine Spur, ja, geht in eine Spur in eine andere Richtung. Auch weil da so ein bisschen so eine Kriegsthematik noch mit drin ist. Also, ne, und aber letztendlich ist es schon irgendwie Little Nightmares Nachfolger, genau. Und es ist wirklich sehr, es hat mir sehr gut gefallen, auch wenn es sehr kurz ist. Also wenn es 5 Stunden dauert oder so. Aber wie gesagt, ich bin ja auch immer mal wieder für kurze Spiele zu haben. Deshalb. Und ich mag Little Nightmares 1 und 2 und da war es eigentlich für mich logisch, dass ich Reanimal auch zumindest mal anschaue. Ist aber sehr, sehr gut gemacht. Also wenn man die Spiele mag, so in dieser Art, auf jeden Fall ein Spiel wert, auch weil das, so von der Optik her und von dem ganzen Stil her ist es halt sehr einzigartig, ne? Und genau, kommt ja noch DLC raus, bin ich mal echt gespannt. Und das hat es ja auch Koop. Ich habe es nicht im Koop gespielt, aber hat für Menschen, die gerne im Koop spielen, auf jeden Fall diese Option. Genau. Ja, das war es so von meiner Seite. Was hast du denn gespielt?
Ich habe vor allem Monster Hunter Stories 3, Dragon Quest 7 Reimagined habe ich
Ach
gespielt bei Spiel.
ja, schön, das muss ich auch noch
Gefällt,
mal.
ist ein sehr schönes Spiel, finde ich großartig, aber hat mir einen eigenen Podcast zu. Und ich habe Legacy of Kain Ascendance
Oh ja,
gespielt.
schön, ja. Ach nee, das
Ich
ist
habe
das,
es.
das ist das Neue. Ja, wie ist
Den.
das?
Scheiße.
Ja,
Sorry für das Wort. Tut mir leid.
okay,
Tut mir leid.
ja.
Also, ich habe es durchgespielt tatsächlich,
Ja,
weil ich die
ja.
Story erleben wollte. Die Story ist wirklich gut. Da kann man nichts sagen. Ist ein tolles Prequel zu Soul Reaver vor allem. Aber das Spiel an sich ist. Also, es ist kein Metroidvania. Es ist ein Actionspiel, also Action,
Ja.
2D Actionspiel, eher wie die alten Castlevania, was ja auch vollkommen in Ordnung wäre, aber es spielt sich einfach grottig. Also die Steuerung die Eingaben sind verzögert, also fühlen sich verzögert an, die ist behäbig, die springen seltsam, das Kämpfen fühlt sich nicht gut an. Nee, also sorry, das Spiel
Schade,
ist
nee,
gar nicht, und
ich
ich
hatte
bin nicht mehr
gerade.
allein mit meiner Meinung.
Ja, als ja genau, als du es
Das
gerade eben gesagt hast, habe ich erst an Defiance gedacht, aber
ja,
das
die.
ist ja
Genau, das ist das Remaster. Ja,
genau.
nee.
Nee.
Nein, das ist neu und leider haben sie es verbockt. Also das
Schade,
erste
wirklich.
neue Legacy of Kain seit
Ja.
keiner wie vielen Jahren, ist ja ewig her und es wird komplett verbockt. Also nee,
Schade.
kann man nicht toll als
Hat mich
Action-Spiel.
so ein bisschen erinnert an an dieses God of War Prequel, 2D-Prequel da. Das war ja auch so.
Ja, da bin ich momentan auch dran. Es ist auch nicht so
Ja,
das
genau. Ich würde
Prallspiel.
die beiden Spiele irgendwie so ähnlich, sehe ich irgendwie so ähnlich, irgendwie so.
Ja, ich würd sagen, dass God of War noch mal einen Ticken besser ist als
Okay,
Legacy of Kain.
tatsächlich, okay.
Ja.
Okay.
Also das ist, finde ich, spielbarer. als Legacy of Kain ist nicht unspielbar, aber ich mag's. Nee, ich mag das God of War finde ich nochmal einen Ticken besser.
Ich verstehe, ich verstehe.
Ja, also Legacy of Kain würde ich selbst den überzeugendsten Legacy of Kain-Fans nicht unbedingt empfehlen, außer sie wollen unbedingt diese Geschichte erleben. Ich habe es auch in 4 Stunden durchgehabt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay, auch sehr kurz, ich verstehe.
Ja, man da, wenn man auf, also sobald man auf normal spielt, wird das Spiel teilweise, wie ich finde, zu schwer, unfair schwer. Wenn man auf Geschichte spielt, kann man immer gar keinen Schaden. Dann ist man unbesiegbar. Also muss man leicht nehmen. Aber der Sprung von leicht zu normal ist halt schon extrem, wie ich finde. Man kann auch auf normal spielen. Man kann auch gerne auf den beiden noch höheren Schwierigkeitsgraden spielen, wenn man möchte. Nur macht das Spiel ja halt schon so keinen Spaß. Und dann noch ein Schwierigkeitsgrad, der dazu führt, dass man die Sachen teilweise doppelt, dreifach machen muss und so. Nein.
Okay,
Nein,
verstehe.
nein, nein. Ich habe, wie gesagt, nur wenige Geschichte
Ja,
durchgespielt. Und weil
das.
ich halt, ich hatte extra nachgeguckt, ist, dass es halt auch kein langes Spiel ist. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, es ist ein kurzes Spiel. Ich will die Geschichte gerne wissen, also spiele ich es einfach mal durch.
Ja, klar, das wäre auch der Hauptgrund für mich, weil als Fan der alten Spiele, ne, dann mal wieder neues Legacy of Kain und sowas ist natürlich irgendwie schade. Ne?
Genau. Gut. Aber damit schließen wir für heute den Podcast. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, wann immer ihr den Podcast hört. Und bis zum nächsten Mal.
Bis
Tschüss.
zum nächsten Mal. Tschüss.